NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Ob Prügel, Vergewaltigung oder Genitalverstümmelung oder einfach blöde Belästigung, Gewalt gegen Frauen ist allgegenwärtig. Daran erinnert der heutige Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Wir berichten gleich und wir kommentieren das auch. Die Deutsche Bahn ist Kummer und Kritik gewöhnt. Jetzt fährt sie in der Corona-Krise auch noch Milliardenverluste ein. Und die Fußballwelt trauert. Diego Maradona ist gestorben. Zunächst aber schauen wir nach Berlin, denn da beraten heute die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten über neue Corona-Regeln. In den vergangenen Tagen hatten die Länderchefs schon mal versucht, untereinander eine einheitliche Linie festzuzurren. Und beim letzten Mal hat erst etwas geruckelt. Dirk Rodenkirch ist unser Korrespondent in Berlin. Herr Rodenkirch, weiß man schon was, ob es da heute wieder erhitzte Debatten gibt oder mehr Einigkeit als beim letzten Mal?
Also bisher hören wir gar nichts von wilden Streitereien, sondern eher, dass dort Punkt für Punkt relativ konzentriert abgearbeitet wird. Auf dieser Liste, die die Länder erstellt hatten, diese Beschlussfassung, waren ja 19 Punkte aufgeführt. Vor kurzem hieß es, man sei bei Punkt 10 angekommen. Das heißt, einige Sachen sind geeinigt und insofern haben wir den Eindruck, dass es relativ geräuschlos und auch einigermaßen gut vorangeht.
Welche Punkte sind denn schon nach draußen getröpfelt? Es gibt ja immer was, was die Agenturen schon melden, was aus den berühmten Kreisen, die nicht näher bekannt sind, rauskommt.
Das ist richtig. Also ganz wichtig und sicher interessant für die Menschen. Weihnachten ist geklärt sozusagen. Das heißt, in der Weihnachtszeit soll es Lockerungen geben, was die Kontaktbeschränkungen angeht. Das heißt, vom 23. Dezember an wären dann Treffen mit bis zu 10 Personen im engsten Familien- und Freundeskreis möglich. Kinder bis 14 Jahren nicht mitgezählt. Und diese Ausnahmeregelung, die soll dann längstens bis zum 1. Januar gelten. Und damit bleibt offen, ob die Lockerungen am Ende überall, auch in allen Ländern, denen eben auch an Silvester gelten werden. Denn mehrere Länder wie Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein, die hatten ja Zweifel angemeldet, ob das sinnvoll ist. Und offenbar ist es so, dass da jedes Land für sich entscheiden kann, eben wie lange es dann diese Lockerungen aufrechterhält.
Gibt es schon Nachrichten zu den Schulen? Denn das war ja auch nicht so ganz klar, je nach Bundesland, wie das aussehen soll.
Ja, bei den Schulen hören wir noch nichts. Das scheint noch nicht abgehakt zu sein. Da ist es ja offenbar so, dass eben die Länder wirklich darauf drängen, dass der Präsenzunterricht dringend aufrechterhalten werden soll, während der Bund eben ja vorgeschlagen hat, ab bestimmten Infektionszahlen ein hybrides Unterrichtsmodell einzuführen. Das heißt eben geteilt in eben Präsenzunterricht in der Schule und eben zu Hause eben zu unterrichten. Und da ist man aber offenbar bei dem Punkt noch nicht zum Ende gekommen oder er ist vielleicht noch gar nicht aufgerufen worden so richtig. Da haben wir im Moment noch gar keinen genauen Stand.
Klar war ja eigentlich schon vorher, dass dieser Teil-Lockdown, in dem wir jetzt drin sind im November, dass der bestehen bleibt. Wo wird er denn noch schärfer?
Naja, der Teil Lockdown wird im Grunde ab nächster Woche schärfer, denn dann werden ja erstmal, wir reden ja dauernd schon wieder über diese Lockerungen für Weihnachten, aber erstmal ab 1. Dezember soll es ja jetzt so sein, dass erstmal die Kontaktbeschränkungen strenger werden. Das heißt, mit maximal 5 Personen darf man sich in 2 Haushalten treffen. Das ist das eine. Und zum anderen soll es auch strengere Auflagen für den Einzelhandel beispielsweise geben. Auch das soll geeinigt sein. Das heißt, um überfüllte Läden vor Weihnachten zu vermeiden, gibt es da neue Beschränkungen. Das heißt, in Geschäften bis zu 800 Quadratmetern soll ein Kunde pro 10 Quadratmeter erlaubt sein. In größeren Geschäften ein Kunde pro 20 Quadratmeter. Das heißt, so will man vollgestopfte Geschäfte im Weihnachtsgeschäft dann letztendlich vermeiden.
Ganz herzlichen Dank für diese Informationen. Wir halten Sie natürlich heute Abend weiter auf dem Laufenden. Und das war die ersten Einzelheiten von unserem Kollegen Dirk Rodenkirch in Berlin. Alle Unternehmen, die mit Reisen zu tun haben, die leiden verständlicherweise unter der Corona-Pandemie und die Deutsche Bahn ist da keine Ausnahme, jedenfalls im Fernverkehr. Mittlerweile macht der Konzern mehrere Milliarden Euro Verluste und jetzt hat die Bundesregierung auch noch gefordert, die Bahn solle mehr Sitzplätze bereithalten, damit die Fahrgäste auf jeden Fall genug Abstand halten können, obwohl die Fernverkehrszüge eigentlich sowieso ziemlich leer sind. Und es gibt auch schon Widerstand gegen diesen Plan. Einzelheiten zur Lage von Andrea Groß.
Die Bahn kommentiert die aktuellen schlechten Zahlen bisher nicht. Dass 2020 aber ein schwieriges Jahr werden würde, hat sich schon abgezeichnet, als der Konzern im Sommer seine Halbjahresbilanz vorgelegt hat. Schon da war von einem Defizit von gut 3,5 Milliarden Euro die Rede. Während der Kontaktbeschränkungen im Frühjahr lag die Auslastung der Fernverkehrszüge nur noch bei 20%. Und auch danach wurde sie nur wenig besser. Viele arbeiten weiter im Homeoffice, nehmen online an Konferenzen teil oder fahren mit dem Auto zur Arbeit, weil sie Angst haben, sich in Zügen mit dem Coronavirus zu infizieren. Mehr Abstand zwischen den Fahrgästen soll deren Sicherheitsgefühl wiederherstellen. Dafür soll die Bahn ihr Sitzplatzangebot deutlich ausweiten. Im Prinzip keine schlechte Idee, meint Andreas Schröder vom Fahrgastverband Pro Bahn. Sie kommt allerdings in dicht besiedelten und befahrenen Regionen an ihre Grenzen.
Wir haben nicht genügend Ersatzzüge, die wir jetzt ohne weiteres aus der Reserve locken könnten. Und auch ein ICE ist nicht so gebaut, dass man mal eben einen Wagen dranhängen kann. Zudem haben wir ja Personalprobleme, die sind bekannt. Und wir haben auch eine Infrastruktur, die viele Engpässe hat hier im Westen, wo wir nicht einfach ohne weiteres beliebig viele Züge rüberrollen lassen können.
Die Deutsche Bahn selbst lässt auf ihrer Internetseite wissen, dass sie schon zum Fahrplanwechsel in gut 2 Wochen deutlich mehr Züge im Fernverkehr anbieten wird, mehr Verbindungen und dichtere Takte. 13.000 zusätzliche Sitzplätze seien jeden Tag geplant. So gesehen hat die Bund-Länder-Kommission um Angela Merkel mit ihrer Forderung offene Türen eingerannt. Nicht durchsetzen konnte sie sich mit der Pflicht zur Sitzplatzreservierung. Die wurde schon im Vorfeld von den Ministerpräsidenten gekippt. Sie befürchteten, dass solche Auflagen auch im Nahverkehr gefordert würden, aus gutem Grund, sagt Andreas Schröder von ProBahn.
Insbesondere wir hier in Nordrhein-Westfalen haben sehr viele Pendler, die Fernverkehrszüge nutzen und die würden dann verdrängt werden rein in die Regionalzüge und die sind bereits voll. Da haben wir viel eher ein Problem.
Auch wenn die Corona-Auflagen an die Bahn kleiner ausfallen als ursprünglich geplant, sie machen die Verluste des Konzerns nicht geringer. Im Gegenteil. Deswegen hatte die Bundesregierung bereits im Sommer zugesagt, der Deutschen Bahn Hilfen aus dem Konjunkturpaket in Höhe von 5 Milliarden Euro zu gewähren. Dagegen formiert sich Widerstand im Bundesrechnungshof. Es zeichne sich ab, dass 2020 für die Bahn nicht ganz so schlecht gelaufen sei, wie im Frühjahr noch befürchtet, schreiben die Rechnungsprüfer in einem Bericht an den Haushaltsausschuss der Bundesregierung. Und daher sei die sofortige und vollständige Zahlung der Hilfe nicht zu rechtfertigen. Der Bundesrechnungshof fordert, dass die Hilfen schrittweise gezahlt werden, und zwar erst, wenn die Bahn nachweisen kann, dass ein Schaden tatsächlich durch die Pandemie entstanden ist. Und dass das Geld fließen kann, muss außerdem noch von der EU-Kommission in Brüssel genehmigt werden.
Es gibt in Deutschland eine ganze Menge Gesetze gegen Gewalt an Frauen. Das Gewaltschutzgesetz beispielsweise, das soll schlagende Männer der Wohnung verweisen, damit die Frau oder die Frauen die Kinder drinbleiben können. Oder das relativ neue Sexualstrafrecht, das festschreibt, dass Nein wirklich Nein heißt. Allerdings werden Übergriffe und Zwang gegen Frauen nicht weniger. Daran erinnert jedes Jahr der 25. November, der Tag gegen Gewalt an Frauen. Christina Hövelhans.
Anna, die eigentlich anders heißt, wurde von einem Bekannten vergewaltigt. Anna fällt es immer noch schwer, ihre Gefühle von damals zu beschreiben.
Ich will es nicht. Mach es schnell. Ich habe Angst. Es tut weh. Ich kenne das nicht.
Die 19-Jährige hatte sich freundschaftlich mit ihrem Bekannten getroffen, als er ihr Gewalt antat. Sie fuhr danach nach Hause.
Bin dann 3-mal duschen gegangen, weil ich mich einfach ekelhaft fühlte. Die Sachen in der Tüte gepackt. Schublade reingesteckt.
Anna hat monatelang geschwiegen, sich keine Hilfe geholt. Lena Bader von der Frauenberatungsstelle Arnsberg überrascht das nicht. Viele wüssten gar nicht, dass es um eine Vergewaltigung geht.
Eine Vergewaltigung ist eine Grenzverletzung. Es wird Sexualität wird eher funktionalisiert. Das kann natürlich durch eine fremde Person passieren. Das passiert auch. Aber in der Regel passiert sie durch Personen, die wir kennen.
Gewalt gegen Frauen ist vielschichtig. Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe gehören dazu. Aber auch auf andere Weise werden Frauen gegenüber Grenzen überschritten. Bei häuslicher Gewalt beispielsweise geht es oft um Worte und emotionales Unterdrucksetzen, aber auch um körperliche Angriffe, schlimmstenfalls Tötungen. Laut Bundesfrauenministerium ist in Deutschland im vergangenen Jahr an jedem dritten Tag eine Frau von ihrem aktuellen oder ehemaligen Partner getötet worden. Sabine Stövesand, Professorin für Soziale Arbeit, fordert, dass die Tötung von Frauen als gesamtgesellschaftliches Problem gesehen wird.
Die Tatsache, dass Frauen auch umgebracht werden, weil sie Frauen sind, im Kontext von überkommenen und jahrhundertelang verankerten Vorstellungen, was eine richtige Frau, ein richtiger Mann ist und wie man sich zu verhalten hat. Das ist ja ein ganzes System von Kultur, von wie gearbeitet, gedacht wird.
Bei Gewalt gegen Frauen gehe es immer um Kontrolle und Macht, so Stövesand. Alle 45 Minuten wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner körperlich schwer verletzt oder zumindest der Versuch unternommen. Das berichtet Frauenministerin Franziska Giffey.
Wir alle sind in der Pflicht, aufeinander zu achten, genau hinzuschauen und im Zweifel nachzufragen.
Auf der Website stärkeralsgewalt.de finden Betroffene Hilfe, aber auch Menschen, die in ihrem Umfeld häusliche Gewalt vermuten oder bemerken. Die Corona-Krise hat die Situation von Frauen noch verschärft. Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen hat seitdem 20% mehr Anrufe verzeichnet.
Heute ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Zur Situation in Deutschland war das Christina Hövelhans. Die Frauenhäuser sind also weiterhin voll. Die Notrufe und Frauenberatungsstellen mehr als ausgelastet. Und sie alle sind selten ausreichend finanziert. Und manche Frauen bezahlen Konflikte mit dem Leben. Was bleibt zu tun? Gigi Deppe kommentiert.
117 Frauen wurden im letzten Jahr von ihren Partnern in Deutschland getötet. Das heißt, im Schnitt kommt bei uns fast jeden dritten Tag eine Frau ums Leben, weil sie der Ehemann, Partner oder ehemalige Partner so verletzt, dass sie stirbt. Über 100 getötete Frauen jedes Jahr, das ist eine erschütternde Zahl, die ratlos zurücklässt. Leben wir nicht in einem reichen Land mit viel Bildung? Und sind nicht schon seit Jahrzehnten alle hier der Ansicht, dass Frauen genauso viel wert sind wie Männer und dass Gewalt zur Lösung von Konflikten abzulehnen ist? Die Sache wird nicht besser dadurch, dass auch Männer durch die Hand ihrer Partnerinnen sterben. Die Zahl der getöteten Männer ist immer deutlich geringer als die der getöteten Frauen. Ganz klar, bei Konflikten in der Partnerschaft geht es hoch her. Das trifft die meisten in ihrem Innersten. Abgewogenes und vernünftiges Verhalten fällt in dieser Lage extrem schwer. Gewalt als Mittel, um sich abzureagieren und die Frau als minderwertig zu behandeln, scheint in einigen Köpfen aber offensichtlich immer noch als zulässig. Und das ist der Moment, wo die Gesellschaft, wo wir alle ins Spiel kommen. Wir haben ganz offensichtlich immer noch nicht deutlich genug gesagt, dass wir das nicht tolerieren und dass wir alles tun, um mit dieser Vorstellung aufzuräumen. Dabei ist schon eine Menge unternommen worden. Es existieren allerhand Angebote für die betroffenen Frauen, zum Beispiel Beratungsstellen, Hilfetelefone und kostenlose juristische Begleitung, wenn die Sache vor Gericht kommt. Frauenhäuser bieten Schutz, wobei es nach wie vor deutlich zu wenig Plätze gibt. Gegen die gewalttätigen Männer werden Platzverweise und Kontaktverbote ausgesprochen. Und doch fragt sich, ob das alles ausreicht. Da berichtet zum Beispiel eine Anwältin, dass Würgemale oft von der Polizei nicht ernst genug genommen werden. Das würde nur als einfache Körperverletzung eingeordnet. Dabei sei von Glück zu reden, dass beim Würgen nicht mehr passiert sei. Oder eine Staatsanwältin schildert, dass die Bekämpfung häuslicher Gewalt bei der Polizei nicht beliebt, weil nicht karrierefördernd sei. Und dass überlastete Staatsanwälte häufig Verfahren einstellen und die Frauen darauf verweisen, den Täter selbst ohne Unterstützung der Ankläger vor Gericht zu bringen. Der Bundesgerichtshof als oberstes deutsches Strafgericht hatte in der Vergangenheit viel Verständnis für jemand, der bei einer Trennung durchdreht. Er sähe sich dessen beraubt, was er nicht verlieren will. Deswegen habe er nicht mit niedrigen Beweggründen getötet, keine Verurteilung wegen Mordes. Sehr nachvollziehbar, dass Juristinnen das kritisieren. Beraubt kann nur werden, wer vorher etwas besessen hat. Es gibt nicht das eine Allheilmittel gegen Gewalt an Frauen. In der Justiz könnte sich aber noch einiges tun. Vor allem ist der Abwehrreflex abzulegen. Da mischen wir uns nicht ein, wer weiß, wer da schuld ist. Diese Haltung gilt es immer wieder in Frage zu stellen. Fortbildungen, auch für die Richterschaft, können viel bewirken. Die Gesellschaft muss noch aufmerksamer werden, um die Gefahren frühzeitig zu erkennen.
Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen war das ein Kommentar von Gigi Deppe im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es ist, Gott sei Dank, heute schwer vorstellbar, aber es ist wahr. Bis in dieses Jahrtausend hinein war es völlig legal, Schwule und Lesben in der Bundeswehr zu diskriminieren. Welche Anfeindungen, welche beruflichen Nachteile das für einzelne Soldaten bedeutete, das hatte vor einigen Monaten bereits eine Studie im Auftrag der Bundeswehr offengelegt. Und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte sich öffentlich für den Umgang der Truppe mit ihren homosexuellen Mitgliedern entschuldigt. Heute hat das Kabinett einen Gesetzentwurf beschlossen, der die Betroffenen rehabilitiert. Aus Berlin, Alfred Schmidt.
Der Gesetzentwurf zur Rehabilitierung dienstrechtlich benachteiligter homosexueller Soldatinnen und Soldaten hat das Bundeskabinett wie geplant passiert und liegt jetzt beim Bundestag. Das Gesetz soll sowohl für Angehörige der Bundeswehr als auch für solche der ehemaligen Nationalen Volksarmee der DDR gelten. Die Betroffenen sollen eine pauschale Entschädigung bekommen, wenn sie zum Beispiel wegen ihrer Homosexualität entlassen oder nicht mehr befördert wurden. Urteile der Truppengerichte, etwa wegen einvernehmlicher sexueller Handlungen, werden aufgehoben. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bezeichnete den Gesetzentwurf als ein wichtiges Signal gegen Diskriminierung. Man könne zwar das erlittene persönliche Unrecht nicht wiedergutmachen, aber immerhin ein Zeichen setzen zur Wiederherstellung der Würde von Menschen, die nichts anderes wollten, als Deutschland zu dienen, so die Ministerin.
Bis tief ins Jahr 2000 hinein wurden Soldatinnen und Soldaten, die homosexuell waren, systematisch diskriminiert. Das ist ein großes persönliches Unrecht, das diesen Menschen widerfahren ist. Und es ist ein Zeichen dafür, dass Bundeswehr lange Diskriminierung in ihren eigenen Reihen geduldet, ja systematisch auch erlaubt hat.
Für jedes aufgehobene Urteil eines Truppengerichts sollen laut Gesetzentwurf 3.000 Euro Entschädigung an Betroffene gezahlt werden. Diese Summe erhalten demnach auch Soldatinnen und Soldaten, die wegen ihrer sexuellen Orientierung entlassen, nicht mehr befördert oder nicht mehr mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut wurden.
Ich weiß, dass wir das erlittene persönliche Unrecht nicht wiedergutmachen können. Aber wir wollen mit der Aufhebung von Urteilen, mit der Zahlung einer pauschalen Entschädigung ein Zeichen setzen, ein kleines Zeichen der Wiedergutmachung, ein Zeichen der Wiederherstellung der Würde dieser Menschen, die nichts anderes wollten, als Deutschland zu dienen. Und dass wir dieses Urteil, dass wir dieses Gesetz auch ausdehnen auf diejenigen, die in der Nationalen Volksarmee ebenfalls diskriminiert worden sind, ist ein wichtiges Zeichen, gerade im Jahr von 30 Jahren deutscher Einheit.
Die Verteidigungsministerin sagt, sie hoffe auf eine schnelle Freigabe des Gesetzes durch den Bundestag. Dadurch könnten die Betreffenden auch schnell ihre Entschädigung ausbezahlt bekommen. Annegret Kramp-Karrenbauer hatte schon im September bei der Vorstellung eines Berichts über Homosexualität und die Bundeswehr gesagt, es sei beschämend und unerhört, dass die Truppe seit ihrer Gründung über Jahrzehnte hinweg Homosexuelle systematisch diskriminiert habe. Die Haltung der Bundeswehr, so die Ministerin, sei falsch gewesen und sie habe der gesellschaftlichen Entwicklung hinterhergehinkt. Der aktuelle Gesetzentwurf wurde auch ermöglicht durch die Aufhebung eines Erlasses zur Personalführung homosexueller Soldaten vom 3. Juli 2000. Das Verteidigungsministerium schätzt, dass etwa 1.000 Betroffene die Entschädigung beantragen werden, wenn der Bundestag das Gesetz verabschiedet hat und es planmäßig in Kraft tritt.
Bei der rassistischen Mordserie in Hanau im Februar erschoss der Täter 8 Männer und eine Frau mit Migrationshintergrund. Für die Bundesregierung war das Anlass, einen Kabinettsausschuss einzurichten, der konkrete Schritte gegen Rechtsextremismus und Rassismus erarbeiten sollte. Jetzt hat dieser Ausschuss ein Papier mit knapp 90 Punkten vorgelegt. Das muss das Kabinett allerdings noch verabschieden. Einzelheiten von Angela Tesch.
Rassismus zerfrisst das Fundament unserer Demokratie, das erklärt Staatsministerin Wiedmann-Mautz und erinnert daran, dass es alle 24 Minuten in Deutschland zu einer Straftat kommt, die rassistisch oder rechtsextremistisch motiviert ist. Der Kabinettsausschuss, der nach dem Anschlag von Hanau im Februar eingerichtet wurde, hat Gegenmaßnahmen beschlossen.
Wir wollen Rassismus an die Wurzel gehen und zwar in der Breite unserer Gesellschaft in allen Bereichen und deshalb ist der Maßnahmenkatalog auch sehr umfangreich. Das ist viel Arbeit, die vor uns liegt.
Es geht vor allem um Prävention. Reichlich 1 Milliarde Euro ist im Haushalt eingeplant, um ab 2021 bis 2024 die Arbeit von Vereinen, Initiativen und Präventionsprojekten langfristig abzusichern. Das Geld soll aber auch für Ursachenforschung und Studien über die Vielfalt, zum Beispiel in staatlichen Behörden, eingesetzt werden. Wiedmann-Mautz räumt ein, dass die Regierung hier zu wenig weiß.
dort, wo wir bisher nicht so sehr hingeschaut haben. Wir brauchen Erfahrung aus dem Alltag, das sogenannte Dunkelfeld, all das, was an Diskriminierung stattfindet und noch nicht strafrechtlich relevant ist.
Um das Bewusstsein für Rassismus als gesamtgesellschaftliches Problem zu schärfen, sind neben Studien eine Reihe von Modellprojekten, Vernetzungen, Weiterbildungsmaßnahmen und der bessere Austausch von Bund und Ländern geplant. Kritisch sieht das die integrations- und migrationspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, Felice Polat.
Der große Wurf ist es nicht. Die Bundesregierung verliert sich im Klein-Klein.
Polat fordert, wie auch Abgeordnete der SPD und SPD-Chefin Esken, ein Demokratiefördergesetz. Es brauche verlässliche Strukturen statt immer neuer Projekte, die immer wieder beantragt werden müssen. Die Regierung müsse auch erklären, fordert Polat, wofür sie das Geld einsetzen wird.
Die Aufstockung wahrscheinlich des Sicherheitsapparates ist dort ein großer Posten. Inwiefern zusätzliche Mittel eingestellt werden insgesamt für diese strukturellen Änderungen, das bleibt offen.
Auch juristisch soll sich einiges ändern. Der Begriff Rasse wird aus dem Grundgesetz gestrichen, ein neuer Straftatbestand für antisemitische oder rassistische Hetze eingeführt und die Verbreitung sogenannter Feindes- oder Todeslisten unter Strafe gestellt. Bundesjustizministerin Lambrecht, SPD, will auch den Opferschutz stärken.
Wir ändern das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Wer nur wegen seiner ethischen Herkunft oder Religion eine Wohnung zum Beispiel nicht bekommt, bekommt in Zukunft mehr Zeit, sich dagegen zu wehren. Statt bisher 2 stehen demjenigen in Zukunft 6 Monate zur Verfügung.
Um Opfer besser zu schützen, soll eine zentrale Anlauf- und Beratungsstelle mit Telefonhotline eingerichtet werden. Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma hat begrüßt, dass die Erklärung des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus auch den Antiziganismus enthält. Bislang sei die Auseinandersetzung damit den Selbstorganisationen von Sinti und Roma überlassen gewesen.
Seit Anfang der Woche gibt es neuen Streit zwischen der Türkei auf der einen Seite und der Bundesregierung und der EU-Kommission auf der anderen Seite. Der hat sich daran entzündet, dass deutsche Marinesoldaten im Rahmen der EU-Mission Irini einen türkischen Frachter im Mittelmeer auf verbotene Waffen für Libyen durchsuchen wollten. Das hatte die türkische Regierung aber verhindert. Das war eines der Themen, als Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer heute den Bundestagsabgeordneten Rede und Antwort stehen musste. Birgit Schmalzner.
Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer brachte ein aktuelles Thema aus dem Bundeskabinett mit in den Bundestag. Einen Gesetzentwurf, den sie als Zeichen gegen Diskriminierung in der Bundeswehr sieht. Konkret gegen die Diskriminierung von homosexuellen Soldaten, die in der Bundeswehr bis ins Jahr 2000 geduldet und sogar erlaubt gewesen sei.
Ich hoffe, dass wir dieses Gesetz schnellstmöglich dem Bundestag zuleiten können. Hoffe auf Ihre Unterstützung, damit wir im nächsten Jahr auch die Betroffenen entsprechend rehabilitieren können, auch entschädigen können.
Die Verteidigungsexperten der Bundestagsfraktionen interessierten aber andere Themen viel mehr. Wann zum Beispiel komme die Bundeswehr endlich mit der Beschaffung schwerer Transporthubschrauber voran? Antwort: Das Ministerium werde einen Vorschlag im Dezember vorlegen. Auch nach der geplanten Bewaffnung von Drohnen wurde gefragt, wann bekomme der Haushaltsausschuss endlich die Pläne für das Großprojekt zu Gesicht, um darüber entscheiden zu können.
Diese 25-Millionen-Vorlage ist zurzeit abgesteuert an das Finanzministerium. Sobald es von dort grünes Licht gibt, werden wir sie dem Bundestag zuleiten.
Das könne zeitnah geschehen, fügte Kramp-Karrenbauer hinzu. Eine Zuversicht, die die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, nicht teilte. Ihr Ansatzpunkt: Das Finanzministerium ist SPD-geführt, die Vorbehalte der Parteilinken sind allseits bekannt.
Glauben Sie, dass Sie die Sozialdemokratie noch vor dem Sommer 2021 davon überzeugen können, dass die Drohnen so wichtig sind, um unsere Soldatinnen und Soldaten, wie Sie es ausführten, auch zu schützen und dass kein Spiel ist, was herausgezögert werden darf aus parteitaktischen internen Gründen?
Eine konkrete Antwort darauf blieb Kramp-Karrenbauer schuldig. Viele Fragen drehten sich um das Verhältnis zum NATO-Partner Türkei. Immer wieder kommt es da zu Unstimmigkeiten. Erst am Wochenende wieder im Rahmen der EU-Mission Irini gegen Waffenschmuggel nach Libyen. Am Sonntagabend hatten Bundeswehrsoldaten ein verdächtiges Frachtschiff kontrollieren wollen. Die Türkei, unter deren Flagge das Schiff fährt, legte ein Veto ein. Kram-Karrenbauer betonte, die Aktion habe unter europäischem Kommando stattgefunden.
Alle Stellen haben uns noch einmal bestätigt, dass sich die deutschen Soldatinnen und Soldaten im Höchstmaß korrekt verhalten haben.
Der Grünen-Abgeordnete Jürgen Trittin wollte wissen, ob die Bundesregierung sich denn weiter sperren wolle gegen Sanktionen gegen die Türkei. Auch Redner der Linkspartei und der AfD forderten ein härteres Vorgehen. Kram-Karrenbauer räumte ein, die Türkei sei ein sehr schwieriger Partner in der NATO, aber eben ein Partner. Und wäre es besser, diese Partnerschaft aufzukündigen? Kram-Karrenbauers Sorge ist,
dass uns dann auch über die Verbindung in der NATO noch ein letzter Gesprächsfaden verloren gehen würde, um überhaupt Einfluss auf die Türkei nehmen zu können.
Das sei eine Herausforderung, aber der müsse sich die NATO weiter unterziehen.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Als sich vor ein paar Monaten die Corona-Infektionen in der Fleischindustrie häuften, also zum Beispiel beim Hersteller Tönnies in Reda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen, da wurden schnell Gesetze gefordert, um die miserablen Arbeitsbedingungen für Beschäftigte aus Osteuropa zu ändern, sprich Leiharbeit zu verbieten. Heute gab es im Landtag in Düsseldorf eine Aktuelle Stunde dazu und die SPD hatte ihren Antrag mit der provokanten Frage überschrieben, warum rudert Arbeitsminister Karl-Josef Laumann zurück? Christoph Ulrich berichtet.
Da war er angefressen. Arbeitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU wehrte sich gegen die Kritik von SPD und Grünen.
Das nehme ich schon für mich in Anspruch, dass ich dieses Thema ziemlich weit in die Öffentlichkeit getragen habe.
Aber Laumann hatte nach den massenhaften Corona-Fällen und systematischen Verstößen gegen den Arbeitsschutz nun einmal versprochen, die Leiharbeit in der Fleischindustrie komplett zu verbieten. Und dieses Versprechen sieht der Gesetzesentwurf, der im Bundestag zur Beratung steht, nicht vor. Das gab Laumann zu.
Aber die Verkäuferinnen werden nicht mitgezählt. Es geht um die Leute in der Produktion. Und das ist eine sachgerechte Entscheidung.
Übersetzt, nur im Fall der Hälfte der rund 65.000 Leiharbeiter winkt aktuell die reguläre Beschäftigung. Vor allem für die in der Schlachterei, nicht aber für die in der sogenannten Veredelung, also der Weiterverarbeitung des Fleisches. Für den SPD-Abgeordneten Josef Neumann ein Unding.
Für die Saison der Grillbratwurst soll der Damm dieses neuen Gesetzes durchbrochen werden.
Man sei vor der Fleischlobby eingeknickt, so Neumann weiter.
Wer den Sumpf der Fleischindustrie trockenlegen will, darf nicht auf Lobbyisten hören.
Grünen-Politiker Merdat Mostafizadeh sagte, man habe bei Schwarz-Gelb einfach zu große Angst vor den wirtschaftlichen Folgen gehabt. Um die heimische Bratwurst für Pfanne und Rost gehe es nicht.
Es ist doch ein Märchen der Fleischindustrie, hier zu behaupten, dass sie dies für die Spitzen im Sommer brauchen. Sie brauchen diese Leiharbeit, um den Export nach China und in die Welt zu finanzieren. Darum geht es.
Abgeordnete von CDU und FDP übten Widerspruch, sagten, man brauche eine differenzierte Betrachtung, so FDP-Mann Stefan Lenzen. Bei einem Komplettverbot drohten, so der Freidemokrat, Probleme zum Beispiel für kleine Metzgerbetriebe.
Herr Kollege Mostafizadeh, dass Sie das Thema Schlachtung, Zerlegung und Veredelung in einen Topf schmeißen, das zeugt von fehlender Sachkenntnis, aber das ist nicht mein Problem. Der Minister Laumann hat doch zu Recht mal den Hinweis einfach gegeben, das Thema Werkverträge und Zeitarbeit mal differenziert zu betrachten.
Die AfD sprang der Regierung in Teilen bei. Redner der Fraktion sagten, dass ein komplettes Verbot der Leiharbeit in der sogenannten Grillsaison die Industrie vor zu hohe Hürden stellen würde. Und Karl-Josef Laumann, er blieb in der Debatte emotional. Aber nicht, weil die Opposition ihn kritisierte, sondern weil er noch einmal betonte, wie sehr er die Methoden der großen Fleischkonzerne ablehnt.
So, deswegen sage ich hier auch mal ganz klar. Die Menschen, die das alles über Jahre gemacht haben, jeden Geist eines Gesetzes in diesem Land ignoriert haben, die muss man doch auch nicht mehr vertrauen.
Der CDU-Minister räumte aber auch ein, Kompromisse gehörten nun einmal dazu. Und so sei ein hundertprozentiges Verbot von Leiharbeit und Werkverträgen in der Fleischindustrie aktuell noch nicht machbar.
Ganz Argentinien weint heute wahrscheinlich und die Regierung hat eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen, denn Diego Maradona ist tot. Er starb offenbar in Buenos Aires an einem Herzinfarkt, ein Nachruf von Ivo Marušík.
Erst vor einem Monat hatte der Fußballstar seinen 60. Geburtstag gefeiert. Bei einem kurzen Auftritt im Stadion von La Plata wirkte er allerdings stark geschwächt. Kurz darauf musste Diego Maradona sich wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn operieren lassen. Sein Arzt hatte allerdings danach noch berichtet, er erhole sich besser und schneller als erwartet. Jetzt ist der Weltmeister von 1986 gestorben. Argentinische Medien berichten, er habe in seinem Haus in der Nähe von Buenos Aires einen Herzstillstand erlitten. Alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Maradona wurde vor allem für seine Auftritte bei der WM 1986 in Mexiko berühmt. Bei seinem ersten Tor gegen England half er mit der Hand nach. 4 Minuten später schoss er das Tor, das später zum WM-Tor des Jahrhunderts gekürt wurde. Seine Fans, vor allem in Neapel und in Argentinien, verehrten ihn wie einen Heiligen und sahen dabei über Dopingskandale und Drogenprobleme immer großzügig hinweg. Vor gut einem Jahr war Maradona nach vielen Stationen im Ausland nach Argentinien zurückgekehrt. Er sollte als Trainer den Erstligisten Gimnasia La Plata vor dem Abstieg retten.
Das war ein Nachruf auf Diego Maradona und das war auch das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.